Ja, danke vielmals der Lobpreisgruppe auch heute Morgen. Ihr habt den Gottesdienst super aufgeleistet und vorbereitet mit der Auswahl der Lieder. Das eine Lied, wo es um Kampf gegangen ist, eben auf den Knien kämpfen wir, und was geheißen hat, der Sieg gehört dir allein. Das könnten wir eigentlich als Thema über den Gottesdienst und über den Text stellen, den wir heute Morgen miteinander anschauen. Der Sieg gehört dir allein. Ja, die Aufgabe, um einen vorgegebenen Text zu predigen, kann ein Segen sein oder, ich will jetzt nicht gerade sagen, ein Fluch, aber könnte auch ein bisschen ein Knacknuss sein, manchmal. Auf jeden Fall ist es eine gesunde Herausforderung und der will ich mich heute Morgen auch stellen mit dem Text, den wir miteinander anschauen. Und das ist eine der bekanntesten, grossen Geschichten der Bibel. Und wenn ihr wie ich die Sonntagsschule besucht habt, dann kennt ihr die Geschichte und die Hauptdarsteller ohne Zweifel. Es ist eine super Heldengeschichte, wo alles beinhaltet, was es braucht, zu einem Drama von epischem Ausmaß. Also es hat das Duell, es geht um Angst, Mut, Risikobereitschaft, Spannung von A bis Z. Man tut wirklich den Atem anhalten und wie geht die Geschichte aus? Und dann, ja, grosses Aufatmen. Wer hätte gedacht, dass es zu einem so einem Ende kommt? Ja, vielleicht wisst ihr jetzt schon, welche Geschichte es da geht. Also wir sind im 1. Samuel drin. Und sicher die letzten Sonntag da sind und aufmerksam zugelassen haben, der Elisabeth. Sie hat ja die Einleitung, den Anfang gemacht zu dieser Predigtserie im 1. Samuel. Und sie hat sich fokussiert auf die drei Personen, der König Saul, der Prophet Samuel und der Hirtenbub David. Jetzt vielleicht tun wir da ein kleines Video überspringen, weil wir mit der Zeit schon ein bisschen vorgeschritten sind. Das wäre so ein bisschen ein Rückblick und wieder, damit wir wieder ein bisschen reinkommen, wäre das einfach nochmal eine kurze Erinnerung an die Salbung vom David zum zukünftigen König von Israel. Aber eben, genau, es hat noch einiges in diesen 3 Stunden Zeit. Ja, also, aber was wird aus dem kleinen David eben noch alles werden? Das war der Anfang, die Salbung. Er ist noch jung, er ist praktisch noch ein Kind, ein Teenager. Wo das alles passiert. Und jetzt tun wir eben so ein bisschen weiterverfolgen, die Abenteuer von David. Aber bevor wir das jetzt weitergehen, wollen wir einfach 2 Sachen festhalten. 2 Sachen wollen wir festhalten. Noch bevor der David zum zukünftigen König ist gesalbt worden vom Samuel, hat der Samuel gesagt, über einen Nachfolger von Saul, über die Person, die dem am Saul nachfolgen wird, diese Person, das wird ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und bei der Salbung von David durch Samuel heisst es im 1. Samuel, sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Also die 2 Sachen. Der David war ein Mann nach dem Herzen von Gott und Gottes Geist ist auf seinem Leben gelegen. Das werden wir in unserem Kopf behalten, wenn wir jetzt da weitergehen. Und der heutige Text ist eben eher so ein bisschen vielleicht ein Knacknuss, könnte man sagen. Ich habe mir das so gesagt, weil die Geschichte ist so bekannt. Also hat jemand schon eine Ahnung oder ihr wisst jetzt schon, welche Geschichte es geht? Ja, genau. Die ist so bekannt, dass man sich sagt, ja, was kann man da noch sagen? Man hat ja schon alles gehört, man weiß schon alles. Es gibt unzählige Bilder, Filme, Lieder, wo Künstler die Geschichte verarbeitet und verewigt haben. Zum Beispiel das Bild aus dem 13. Jahrhundert, das die Geschichte darstellt. Dann haben wir das Gemälde von Caravaggio, wo er David als ein Strassenkind darstellt. Er hat als Künstler in Rom gelebt, mit dem Kopf von Goliath in der Hand. Oder dann so eine Hausmalerei, das ist in Regensburg in Deutschland. Ja, also die Geschichte ist so in den Köpfen. Also die Leute kennen ja das sogar, eben David und Goliath ist ja zu einem so einem geflügelten Wort und Worten, eine Redewendung, wo auch Leute, die die Bibel nicht kennen, die wissen, was ist das, was ist da gemeint. Das braucht man noch heute in der Alltagssprache. Es geht immer um einen Konflikt zwischen zwei ungleichen Gegnern. Auf der einen Seite der Aussenseiter mit scheinbar schlechtesten Voraussetzungen und ohne Chancen zum Sieg. Und auf der anderen Seite der Favorit, ganz offensichtlich überlegen, alles deutet auf seinen Sieg hin. Und solche Situationen erleben wir ja immer, sehen wir immer wieder im Alltag. Und die Gefahr ist, dass wenn wir jetzt so eine biblische Geschichte wieder hören und sie wollen auch verstehen, dass wir eben so ein bisschen hängen bleiben an Äußerlichkeiten, an gewissen Stereotypen, Ansichten, die wir haben. Gerade bei so einer Geschichte, die man dann noch so ein bisschen ausmalt und mit viel Fantasie. Und dass wir da wirklich den Kern und die Botschaft der Geschichte dahinter erfassen können, das ist ein bisschen schwierig. Und andererseits eben, es ist eine Geschichte voll Drama und von Anfang an haben die Leute, die Menschen auch dort in Israel, diese Geschichte mit Fantasie ausgeschmückt, übertrieben. Und wenn man Kommentatoren liest, dann sind sie sich auch nicht einig, wie alles immer alles abgelaufen ist und mit wem und wo. Also man muss sich das so vorstellen, dass Israel im fortlaufenden Kampf war mit seinem Erzfeind, den Philister. Und da hat es jene Heldengeschichten gehabt, die erzählt sind worden und im Land umgegangen sind, von eben so Riesenkämpfern und dann auf der anderen Seite so mutige Einzelkämpfer, die sich diesen Riesen gegenübergestellt haben zum Kampf. Furchtlos, zum Beispiel auch vom Jonathan, vom Sohn von Saul, gibt es so Geschichten. Und dann ja, sind die Geschichten auch zu Legenden fast ein bisschen geworden und man hat auch ein bisschen Tatsachen ein bisschen vermischt und so. Und ich war selber überrascht gewesen, als ich entdeckt habe, wenn man weitergeht im Samuel, im 2. Samuel 21,19. Dort steht zum Beispiel, der Goliath sei nicht vom David im Zweikampf getötet worden, sondern von einem gewissen Elhanan, der Sohn von Jair von Bethlehem. Also ihr seht, ja, eben die Geschichten, die hat man da so ein bisschen ausgeschmückt und für Sachen vertuscht. Und, aber all die Unstimmigkeiten wollen wir jetzt ein bisschen mal auf der Seite lassen. Wir wollen uns einfach auf David und Goliath konzentrieren und bei ihnen bleiben. Und dann ist der Text vielleicht auch ein bisschen Knacknuss. Wir haben das schon gehört und erwähnt. Ja, in dieser Zeit, in der wir leben, wo Krieg herrscht, in Europa. Und da hat man vielleicht nicht unbedingt Lust, jetzt nochmal eine andere Kriegsgeschichte zu hören. Und der Krieg, der sich jetzt ja da vor unseren Augen abspielt, ist ja auch wieder so eine David- und Goliath-Geschichte, könnte man sagen. Mit zwei ungleichen Gegnern, die sich gegenüberstehen. Und wieder einmal hoffen wir, dass der kleine David den Sieg davonträgt. Aber eben. Aber jetzt wollen wir vielleicht doch mal noch einen Cartoon anschauen, wo uns die Geschichte gleich wieder noch mal so ein bisschen in Erinnerung ruft und lebendig macht vom David und vom Goliath.
Die Israeliten und die Philister, das sind zwei Völker, sind im Krieg. Zwischen den beiden Bergen, auf denen sie lagern, liegt ein Tal. Einer der Philister, der Riese Goliath, fordert die Israeliten zum Zweikampf heraus. Wenn einer von euch mich besiegt, dann wollen wir alle eure Knechte sein. Wenn ich aber gewinne, dann sollt ihr uns dienen. Die Israeliten haben Angst vor dem großen Goliath. Keiner möchte gegen ihn kämpfen. David, der jüngste von 8 Brüdern, hütet die Schafe auf dem Feld. Seine 3 ältesten Brüder sind im Lager der Israeliten, um zu kämpfen. Eines Tages schickt ihn sein Vater Isai in das Lager, um den Brüdern Körner, Käse und Brot zu bringen. Schon 40 Tage lang spottet Goliath, aber niemand traut sich, gegen ihn zu kämpfen. Der König will den, der Mut hat, den Riesen zu besiegen, reich machen und ihm seine Tochter zur Frau geben. Als David im Lager ankommt und von Goliaths Vorschlag hört, will er gegen ihn kämpfen. Sein Bruder Eliab wird zornig über den hochmütigen kleinen Bruder, der sich einbildet, Goliath besiegen zu können. Auch der König sagt: Du kannst nicht mit Goliath kämpfen, du bist ein Junge und er ist ein erfahrener Krieger. David antwortet ihm: Ich hüte die Schafe meines Vaters und ich habe schon einen Löwen und einen Bären erschlagen, die Schafe geraubt hatten. Gott hat mir bei dem Bären geholfen und bei dem Löwen und er wird mir auch gegen Goliath helfen, denn er spottet über Gottes Heer. Der König sieht, dass David als Einziger genug Mut aufbringt, um gegen Goliath zu kämpfen. Aber der König will ihm wenigstens seinen Helm und einen Panzer geben, damit er sich vor Goliath schützen kann. David kann in dieser Rüstung nicht laufen. Er zieht sie wieder aus und nimmt seinen Hirtenstab in die Hand. Aus dem Bach sucht er sich 5 glatte Steine, die er in die Hirtentasche legt. Mit seiner Schleuder in der Hand läuft David Goliath entgegen.
Bin ich ein Hund, dass du mit einem Stecken zu mir kommst?
Goliath verflucht David und auch Gott. David antwortet ihm: Du kommst mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, ich aber komme im Namen Gottes. Dann nimmt er seinen Stein aus der Tasche, schleudert ihn und trifft Goliath an der Stirn. Goliath fällt um. Gott hat gesiegt. Durch den kleinen David.
Also es ist ein Kampf zwischen 2 höchst ungleichen Gegnern mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Es ist ja schon ein bisschen unfair, wie das da abläuft. Da auf der einen Seite eben der riesen Muskelprotz mit bester Ausrüstung und dort der kleine Hirtenbub ohne Kriegserfahrung, nur mit seiner Schleudern und einem Kieselstein. Und er erledigt seinen übermächtigen Gegner. Dass so Köpfchen gegen Muskeln gewinnt, das ist ja noch eigentlich so ein bisschen sympathisch, so macht uns der David sympathisch. Aber im Grunde genommen geht es da in dieser Geschichte um viel mehr als darum, wie man so einen Riesen bezwingen kann. Vielleicht können wir kurz schauen, was die Geschichte bedeutet, zuerst für das Volk Israel. Seit dem Einzug ins verheißene Land ist das Volk Israel von seinen findlichen Nachbarn bedroht und von diesen fremden Völkern bedrängt worden. Und sie haben vor allem eben gelitten unter der Tyrannei der Philister, wo die Israeliten kriegstechnisch sind überlegen waren, weil sie haben können Eisen bearbeiten konnten. Und darum konnten sie auch ihre eigene Kriegsausrüstung herstellen. Und der Goliath, er steht so ein bisschen wie beispielhaft für die militärische Übermacht der Philister. Er verkörpert gewissermaßen die Bedrohung von Israel durch die Philister. Und gleichzeitig war das Volk Israel selber auch immer in der Gefahr, dass sie sich von Gott abwenden und ihr Vertrauen auf irgendwelche andere Götter setzen. Der Sieg im Sieg von David über Goliath, da spiegelt sich eben die Befreiung von dieser fremden Unterdrückung. Und der David wird wirklich zu einem Volksheld. Und unter seiner Herrschaft als König erlebt das Volk eine Zeit vom Frieden und von der Stabilität. Der Saul, er hat sich von Gott abgewendet. Und der Text unterstreicht auch seine Angst, die auch er hatte vor dem Goliath. Aber der David, er hat Gott vertraut und er weiß, dass nicht militärische Stärke über den Sieg entscheidet, sondern der Beistand von Gott. Für ihn ist die Verhöhnung vom Goliath, vom israelischen Heer, eine Verhöhnung von Gott selber. Und mutig tritt er Goliath entgegen. Und ich lese noch einmal die zentralen Vers, vom Vers 45 weg. Und er sagt: Du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Und die ganz schlimmen Details lassen wir noch aus, aber die könnt ihr sonst auch selber noch nachlesen. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Spieß noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Also Israel erlebt, dass Gott zu seinem Volk steht. Gott sorgt dafür, dass Gewalt, die Macht vom Feind gebrochen wird und dass das Lebensrecht von Israel gesichert ist. Israel erkennt, was hilft, ist nicht Gewalt, sondern Glauben, Vertrauen in Gott. Und was bedeutet die Geschichte jetzt für uns heute, in der heutigen Zeit? Welche Lektionen könnt ihr aus dieser Geschichte von David und Goliath mitnehmen? Geht es einfach um Mut, um Glauben, um Demut? Geht es um Angst? Was beeindruckt mich am David? Wie verhalte ich mich in Situationen von Gefahr? Wie gehe ich selber um mit Angst? Welches sind meine Goliath? Ich würde euch vorschlagen, dass wir kurz unterbrechen da und ihr mit eurem Sitznachbar rechts oder links oder hinten oder vorne kurz über die paar Fragen. Ich habe die, glaube ich, nicht einmal da drauf, merke ich jetzt gerade. Das wäre noch sinnvoll gewesen. Also was tut euch beim David beeindrucken? Welche sind eure Goliath? Oder wie geht ihr mit Situationen um, von Gefahr, mit Angst? Kurz einen kleinen Austausch und dann gehen wir nach einer Minute oder so weiter. Also, es tut mir leid, wenn ich eure angeregten Diskussionen unterbreche, aber dann gehen wir ein bisschen weiter. Es ist ja spannend, eben die Person von David ein bisschen zu schauen, was hat ihn bewegt, was hat ihn motiviert. Was mich beim David beeindruckt, er ist nicht eben dieser Versuchung erlegen, nur das Beste ist gut genug. Das sind wir Schweizer immer das noch ein bisschen, das ist für uns Schweizer sehr wichtig. Qualität, also nicht, dass er denkt, ja, nur wenn ich wirklich eine gleiche Ausrüstung oder eine bessere, super Ausrüstung habe wie die Goliath, dann habe ich überhaupt eine Chance, ihn zu besiegen. Er verzichtet ja auch auf das Angebot vom Saul, wo ihm sagt, du kannst meine Rüstung brauchen. Aber er merkt, die ist sicher gut gewesen, aber er merkt, das würde ihm nicht entsprechen. Er hat keine Kriegserfahrung und er hat auch nicht die richtige Statur dafür. Und er ist einfach sich selber treu geblieben. Er hat sich auf seine Erfahrung verlassen beim Hüten der Schafe, von Reben, Bären und Löwen schon bezwungen hat. Er verlässt sich auf die Mittel, die er kennt. Und er kämpft einfach mit dem, wo er ist und was er gut kann. Mit seiner Steinschleuder und seiner Intuition. Und da ist er einfach sich selber geblieben. Und hat gleichzeitig natürlich eben ganz Gott vertraut und gewusst, ich bin von ihm getragen, von ihm beschützt. Und ich denke, auch wir dürfen vertrauen, dass Gott uns ausrüstet mit dem, was wir brauchen. Wir sollen Ja sagen zu uns selber, zu unseren eigenen Gaben und Fähigkeiten, die wir auch brauchen und einsetzen sollen. Wir müssen nicht irgendeinen anderen anahmen und meinen, oder wir müssen so sein, kämpfen, wie ein anderer kämpft. Und so können wir auch im Glauben die Herausforderungen des Lebens meistern und unsere Goliath bezwingen. Aber eben, wenn wir noch so ein bisschen schauen wollen, was ist eigentlich der Kern von dieser Geschichte, dann müssen wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen und die Motivationen hinterfragen und die Haltungen der Hauptdarsteller. Und eben, es geht eigentlich weniger darum, dass uns gelingt, Riesen zu bezwingen und zu besiegen. Aber es geht vielmehr darum, dass wir Situationen aus der Perspektive von Gott anschauen. Und im Glauben an seine Gegenwart, im Vertrauen, dass er die Sache im Griff hat, dass man handelt. Der David hat klar den Goliath besiegt, aber es geht darum, dass er im Gegensatz zu allen anderen auf Gott, auf den Gott von Israel vertraut hat. Der Sieg und die Ehre gehören Gott. Also was war David seine Motivation für sein Handeln? Es war nicht irgendein Adrenalinkick von einem Duell vor den Augen von all diesen Soldaten auf dem Feld. Es ist ihm auch nicht darum gegangen, seine Männlichkeit und Stärke zu beweisen im Kampf. Es ist ihm nicht um Ehrgeiz gegangen, seine Stellung zu behaupten als zukünftiger König. Es ist ihm auch nicht darum gegangen, seinen Brüdern zu beweisen, dass er eben nicht einfach nur so der kleine Brüder und Wichtigtuer ist und dass er muss da seinen Platz in der Familie behaupten. Es geht ihm nicht um Macht und Prestige oder die Aussicht eben auf die super Belohnung von Saul, dass der, der Goliath besiegt, seine Tochter zur Frau bekommt und einen guten finanziellen Bonus. Nein, all das war nicht die Motivation von David. Seine Motivation war einzig und allein die Ehre von Gott. Nicht, dass ich jetzt denke, ja, Gott ist angewiesen darauf, dass wir ihn verteidigen auf dieser Erde und in unserem Leben. Aber es geht mehr darum, dass wir uns fragen, warum mache ich überhaupt, was ich mache? Warum gehe ich das Risiko ein? Warum getraue ich mich da vielleicht für etwas mich einzusetzen in einem Kampf? Erhoffe ich mir eine Belohnung, einen Vorteil? Erhoffe ich mir mehr Einfluss, eine bessere Position? Betrachte ich die anderen einfach als Mitkonkurrenten, die ich so quasi aus dem Weg räumen muss? Der David als Mann nach dem Herzen von Gott und als von Gott Berufener, wo Gottes Geist eben auf ihm gelegen ist, er sucht allein Gottes Ehre. Er schaut ganz auf ihn, er ist ganz nah auch unterwegs mit Gott, in ganz enger Verbindung mit ihm. Und er hat es nicht erträgt, wenn jemand Gott verspottet hat. Er steht zu seinem Gott und er sagt das auch vor allen seinen Feinden. Er hat keine Menschenfurcht gekannt und er bezeugt seinen Glauben an allmächtigen Gott. Und der David selber, von ihm haben wir auch das Zeugnis in seinem Psalm, in einem von seinen Psalmen, Psalm 56, wo er sagt, packt mich die Angst, setze ich mein Vertrauen auf dich, auf Gott, dessen Worte ich preise, auf Gott setze ich mein Vertrauen. Ich habe keine Angst. Was kann mir ein Mensch schon antun? Da, wo wir unseren Goliath im Leben gegenüberstehen, und da haben wir alle Herausforderungen, die uns manchmal vorkommen, wie unüberwindbare Riesen oder Probleme, wo wir das Gefühl haben, die können wir niemals lösen. Wenn wir das Gefühl haben, wir meistern das Leben nicht mehr. Die Goliaths, die kennen wir alle, die können wir alle benennen. Am Arbeitsplatz, oder im Studium, in der Familie, in unseren Beziehungen, auch in unseren Abhängigkeiten, die da sind, auch in unserem Glaubensleben, in Prüfungen oder auch als Gruppe, als Gemeinde, da, wo wir da sind, in unserem Auftrag, in der Gesellschaft. In all diesen Situationen, da dürfen wir wie der David, also am David seine Worte auch zu unseren Worten machen. Packt mich die Angst, setze ich mein Vertrauen auf dich, auf Gott. Und für mich ist eigentlich der Schlüsselvers und der Kernsatz von dieser ganzen Geschichte, dort, wo der David sagt, im Vers 46, alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Gottes Ehre suchen, ihn gross machen, ihn verherrlichen, das war dem David sein Herzenswunsch. Und das soll auch unser Lebenszweck sein. Wir haben das ganz schön in einem Gebet heute Morgen schon gehört von der Sina in der Lobpreiszeit. genau das ausgedrückt hat. Das soll die Grundausrichtung von unserem Leben sein, das grösste Ziel, der tiefste Sinn, dass Gott durch unser Leben immer mehr verherrlicht wird, immer mehr gelobt wird, immer mehr geehrt wird. Mit dieser Perspektive, mit dieser Haltung gelingt es uns, im Vertrauen auf Gott mutig und gelassen Herausforderungen zu begegnen, schwierige Situationen zu meistern, Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Der Irenäus von Lyon war ein griechischer Bischof und Kirchenvater, der im Süden von Frankreich gewirkt hat, eben im Raum von Lyon, so um die 200 nach Christus. Und er hat diesen Satz geprägt: Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Also ein lebendiger Mensch, der wirklich lebt und sich selber wahrnimmt als Geschöpf von Gott, der in dieser eben lebendigen Beziehung mit seinem Schöpfer lebt, mit Gott, der gibt Gott die Ehre. Der lebt für seine Ehre. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Herr, schenk uns aufs Neue diese Lebendigkeit, damit in allem dein Name verherrlicht wird. Das ist mein Gebet für uns alle. Amen.